Herzlich willkommen zu Devs Love It, dem Podcast für alle Webinteressierten und Enthusiasten und die, die es noch werden wollen. Heute sind wir wieder da. Wir hatten irgendwie so eine kleine ungeplante Pause mittendrin. Es ist, wie es ist. Mal kommen einfach Themen dazwischen. Dominik und ich, wir befinden uns ja aktuell in so einer kleinen Wandelphase und dementsprechend müssen wir auch ein bisschen flexibel sein. Das mussten wir jetzt einfach mal wahrnehmen und uns eine Pause gönnen von dem Ganzen. Das heißt, wir hatten eine kleine ungeplante Sommerpause. Aber dafür sind wir jetzt heute wieder hier und haben auch wieder einen Gast mitgebracht. Den wird der Dominik gleich ein bisschen einleiten. Aber bevor wir das tun, habe ich noch zwei Punkte aufgeschrieben. Und zwar, wir sind ja jetzt schon ein bisschen länger am Start mit unserem Podcast. Und alle unsere Folgen sind bei Spotify, Amazon, Apple Podcasts und Co. gelistet. Und was uns aber noch fehlt, sind Bewertungen und Rezensionen. Und um einen guten Podcast auch mal zu supporten und vielleicht auch mal ein bisschen in den Ranks nach oben zu pushen, würden wir uns tierisch freuen, wenn ihr uns einfach mal bewerten würdet. Natürlich mit einer 5 oder mit dem höchstmöglichen Stern. Aber wenn es nicht so ist, dann auch nicht. Aber Hauptsache bewerten, bewerten, bewerten. Wir danken euch da recht herzlich, wenn ihr das mal machen würdet. Ansonsten noch eine kleine Ankündigung, ohne jetzt mit Dominik auch im Detail darüber gesprochen zu haben. Aber wir werden im Rahmen der UnConf in Mannheim, findet ja immer statt, von den lieben Freunden, von unserem Kollegen, geschätzten Stefan Hochdörfer, findet ihr in Mannheim statt. Und da werden der Dominik und ich auch zugegen sein und einen Podcast aufnehmen. Wie wir das machen werden, das wissen wir selbst noch nicht, das schauen wir noch. Aber wir werden auf jeden Fall vor Ort sein, ihr trefft uns dort und wir werden da ja auch die Mics mit am Start haben. So, nun genug Gesabbel von mir. Dominik, let's go. Wen haben wir heute hier am Start?
Ja, wir haben heute jemanden am Start, den ich ja im Zuge eigentlich von Kirby, dem CMS, so ein bisschen kennengelernt habe. Wie ihr alle wisst, ich nutze Kirby selber für meine ganzen Projekte und da bin ich natürlich auch immer auf der Suche nach anderen Experten so ein bisschen in dem Rahmen. Und da ist mir jemand aufgefallen, der ziemlich interessante und umfangreiche Konzepte schon mit Kirby umgesetzt hat. Deshalb wurde ich so ein bisschen hellhörig und wollte ihn unbedingt heute mal einladen. Aber ich glaube, er hat noch ein bisschen mehr zu erzählen als über Kirby. Darum soll es nicht nur gehen heute. Ja, und zu Gast ist heute Georg Obermeier. Hallo, herzlich willkommen im Podcast. Ja, wenn du magst, kannst du dich gerne noch mal kurz vorstellen und dann würden wir direkt mit ein paar Fragen loslegen.
Ja, ich bin der Georg. Ich bin in einer Digitalagentur in München mit so 60, 70 Menschen. Habe ich den schönen Jobtitel Technischer Evangelist, was sicherlich auch interessant ist, als Titel einfach schon. Ja, und ja, ich bin so an dieser Schnittkante einfach, wo sich Technik mit Business trifft, wo sich Technik mit Gestaltung trifft, mit einem starken Fuß natürlich in der Technik, aber auch immer mit, ja, so kleinen Seitenblicken, wie das in den anderen Bereichen quasi dann auch zusammenspielt und bin heute eigentlich ja Software-Architekt und Full-Stack-Entwickler und eben auch jemand, der so Anforderungen und Systemkonzepte quasi erarbeitet.
Das klingt nach einem sehr anspruchsvollen Beruf auch gerade, weil man weiß, wie ja verschiedenartig und umfangreich das Thema Webentwicklung auch sein kann.
Und ich muss reinkrätschen. Es tut mir leid, Dominik. Ich muss
rein.
Tech Evangelist hast du gesagt, ja? Wie würdest du das ins Deutsche übersetzen?
Es gibt ja einen deutschen Begriff und der steht in der Bibel wahrscheinlich. Das ist dann auch Evangelist. ich glaube, für sowas gibt es wahrscheinlich, das ist genau die Art von Jobtitel, die entstanden ist, irgendwie so im Zuge der ganzen Internetwelle. Dass es da wahrscheinlich keine gute Übersetzung gibt. Du würdest wahrscheinlich irgendwie von einem Speaker auch sprechen, von irgendwie einem, es ist ja auch so diese Grenze zu einem, bin ich jetzt ein Verkäufer quasi, also wo man auch, wo es ja auch immer darum geht, wie stelle ich Themen, also auch Technologie natürlich in dem besonderen Kontext irgendwie dar. Und dann geht es einerseits darum, dass man da irgendwie darüber sprechen kann, aber dass man es eben auch gut genug versteht. Also das ist ja genau diese Schwierige. Darüber sprechen können sicher viele, aber das dann auch in der Tiefe zum Verstehen und quasi so die Übersetzung vom ich kann was einfach und gut erklären, zu, es ist aber trotzdem ziemlich komplex quasi. Das ist, glaube ich, da, wo sich so ein Evangelist irgendwie positioniert. Idealerweise. Okay,
das finde ich sogar eine sehr coole Erklärung, dass du einfach die Komplexität einfach erklären kannst. Ja. Dominik, sorry. Ich nehme die Grätsche zurück.
Ja, ich bin jetzt komplett raus. Jetzt musst du die Fragen stellen. Ja, ich würde gerne mal bei dem Thema CMS im ersten Teil bleiben. Also Content Management Systeme. Da hatten wir jetzt ja zwei auch bei uns im Podcast, zum einen Zulu und auch Kirby. Und ich weiß eben, dass du ein bisschen das gut Kirby-Erfahrung natürlich hast. Aber als Tech-Evangelist muss man ja auch ein bisschen mehr können und eben auch über den Tellerrand mal schauen. Wie ist da deine Content-Management-System-Erfahrung? Mit welchen CMS hattest du schon Berührungspunkte? Ja, und gibt es da so ein One-Time-Favorite für dich?
Ja, ich habe über die Jahre tatsächlich schon mit vielen Systemen eigentlich Berührung gehabt. Ich habe, als ich so mit dem ganzen Webbereich gestartet bin, war natürlich ganz klassisch ein Typo 3 oder auch ein WordPress irgendwie so die Systeme, mit denen ich dann auch viel zu tun hatte, wo auch viele Projekte damit gemacht wurden. Bin dann schon relativ früh in Kirby reingekommen, auch jetzt bei den ersten Versionen schon. Habe aber dann trotzdem auch mit vielen anderen Systemen weiterhin gearbeitet. Also gerade auch so in einem Headless-Kontext hatte ich so auch die Anfangstage von Contentful zum Beispiel auch stark miterlebt. Da eben auch Projekte damit machen dürfen, als das, ich sag mal, noch einigermaßen erschwinglich auch war, da damit für Mittelständler Seiten zu bauen. Also so in so einem Headless-Kontext. Und heute, also die Firma, für die ich da eben arbeite, wir haben einen relativ breiten Tech-Stack, weil wir eben viele verschiedene Menschen haben und auch viele verschiedene Anforderungen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel auch PIMCore relativ gut kennenlernen können die letzten Jahre, was auch ein spannender Ansatz natürlich ist. Oder auch ein System wie Strapi, was wieder so ein open-sourcigeres Headless-System ist. Oder im E-Commerce-Bereich zum Beispiel Shopify. Was ich auch mega spannend finde als Stück Software oder als Konzept einfach auch. Also ich war da immer sehr, sehr breit aufgestellt. So in die tiefste Ebene gebohrt habe ich mich tatsächlich dann schon eher bei Kirby, wo ich am meisten implementiert habe irgendwie auch. Aber ja, also so diese Range an Systemen, die ich quasi irgendwie bewerten kann und wo ich auch so die Pros und Cons irgendwie oder so eine systemische Position vornehmen kann, die war da schon immer relativ breit. Und es interessiert mich tatsächlich auch. Also es gehört natürlich irgendwie auch zu meinem Job mit dazu, mal so eine Tabelle aufzustellen, wo du 3-4 Systeme nebeneinander stellst und dann irgendwie 50 Anforderungen drunter auflistest und dann irgendwie noch eine Ampelsystematik, die versuchst zu bewerten. Und da finde ich es dann schon spannend, in Systeme reinzuschauen. Ich hatte letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine Evaluation für Storybook zum Beispiel. Storyblock, mein typischer Storyblock, Versprecher.
Ja. ich komme aber auch immer durcheinander.
Genau, zwischen den beiden. Storybook ist auch eine coole Technologie. das ist alles immer spannend natürlich irgendwie. Genau, also da habe ich eine relativ breite Range, irgendwie, wo ich sage, da war ich schon mal drin, habe irgendwie mal das ein oder andere gemacht. Richtig tief habe ich mich dann schon in Kirby tatsächlich reingekniet, wo ich dann auch sehr große Projekte eben auch operativ umgesetzt habe.
Was hat da den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, okay, da setze ich jetzt mal den Haken an und grab mich mal tiefer rein irgendwie in die Materie? Also warum an der Stelle dann Kirby und nicht, ja, Contentful weiter? Klar, okay, Kosten, klar. Aber warum Kirby an der Stelle?
Ja, also ich hatte mit Kirby relativ am Anfang gestartet, als Kirby noch nicht mehr so ein Backend wirklich hatte. Im Kirby war am Anfang ja einfach so dieses filebasierte CMS. Du hast irgendwie Ordner abgelegt, kann man heute auch immer noch so machen, aber es funktioniert eher anders ja heutzutage. Und das war damals natürlich schon so ein Aha-Erlebnis, glaube, wenn man mit Programmieren auch noch ein bisschen frischer startet, weil man eben relativ wenig Friktion auf der Software quasi drauf hat und eigentlich relativ intuitiv verstehen kann, was baue ich hier eigentlich, mit welchen Konzepten arbeite ich eigentlich und ich habe ein Problem, wie löse ich das Problem quasi. Und dann war das bei Kirby eben am Anfang besonders so, dass das System einem eigentlich wenig in den Weg gelegt hat, irgendwie, was man lernen musste erstmal. Und ja, dann hatte ich tatsächlich ein paar Contentful-Projekte, die auch spannend waren und die auch viel Spaß gemacht haben. Und tatsächlich war es dann aber an dem Punkt irgendwann so, dass wir gemerkt hatten, dass man Contentful nicht mehr so verkauft bekommt, weil es einfach andere Preise abruft. Und das hat natürlich auch eine Situation geschaffen, wo man sich wieder überlegen musste, was tut man jetzt da, mit was geht man da rein. Und irgendwie so aus einem Gespräch heraus hat sich das so ergeben, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt so das nächste Projekt irgendwie vor der Brust. Wir können jetzt nicht 100.000 Euro im Jahr für das Content-Management-System hier verkaufen, nur für die Anbieterkosten. Und warum nicht mal Kirby irgendwie dafür probieren? Das war dann irgendwie so mal einfach so die Frage, die im Raum stand. Und daraus hat sich das dann irgendwie ergeben. Also das waren am Anfang auch noch kleinere Projekte dann irgendwie. Aber hat sich dann, ich meine, wenn man da immer drittsicherer wird, dann bekommt man natürlich auch mehr Sicherheit irgendwie im Einsatz der Lösung. Und so hat sich das irgendwie ergeben, dass wir dann einfach so von einem Projekt ins nächste immer überlegt haben, passt es da auch wieder? Und das hat dann immer wieder auch gepasst. Nicht immer, aber es war schon oft eine gute Option. Und ja, genau, das waren dann häufig auch die Projekte, wo ich eben auch tiefer eingestiegen bin tatsächlich. Genau, und dann hat die Kirby natürlich irgendwann auch das Backend, was anders ausgesehen hat und war dann natürlich auch eine erwachsenere Software in der Verwendung an der Stelle.
Ist auf jeden Fall interessant, dass du sagst, okay, du hast auch noch mit Kirby angefangen, wo das so ein bisschen in den Kinderschuhen war. Ich nenne es jetzt wirklich mal so, weil für mich hat sich so viel getan von Version 2 auf 3 und dann nochmal 3 auf 4. Und dass es auch oft, ja, quasi da wirklich Mittel zur Wahl war. Also für mich persönliche Meinung ist halt ganz einfach, man hat ganz oft bei Kirby das Gefühl, ja, das kriege ich damit schon irgendwie hin. Also so geht's mir, ne? Egal wie groß die Challenge ist. Weil wenn man so ein bisschen programmieren kann, hat man auch immer eine Idee dafür, ja, das kann ich da schon irgendwie reinhucken, nenne ich das mal. Ja, ich kann das schon irgendwie dazu programmieren, wenn es jetzt vielleicht noch nicht irgendwie im Core ist. Ich krieg's irgendwie hin, dass da was dazukommt. So geht's mir jedenfalls. War das auch einer der Punkte, was dich dann auch so sicher hat werden lassen, gesagt hast, ja, stimmt, eigentlich kann uns hier gar nichts auf die Füße fallen, weil irgendwie werden wir es damit schon gewuppt bekommen?
Ja, absolut. Also das ist auch das, was ich heute nach wie vor so faszinierend einfach finde, diese Anpassbarkeit. Also dass man einerseits so einen sehr, sehr leanen Systemcore hat, der total schlank ist und wo ich auch nach wie vor der Meinung bin, auch wenn ich nicht weiß, wie was funktioniert, der intuitive Weg ist meistens der dich zum Ziel führt. Also auch wenn ich jetzt nicht immer auswendig die APIs kenne oder so, ist es häufig so mit einem gesunden Menschenverstand gedacht von den Kirby-Leuten, dass es sich meistens dann so gut runterprogrammiert, wie man sich eh denken würde, dass es idealerweise funktioniert. Und genau im Prinzip ist das schon ein großer Charme von dem System, dass ich sage, ich habe da das Gefühl, ich kann das super anpassen und es skaliert auch gut mit. Also auch, weil ich halt, keine Ahnung, ich kann Sprachen einführen, wenn ich das später brauche. Ich kann es zur Multisite machen, wenn ich es brauche. Ich kann es zu Headless machen, wenn ich es Headless brauche. Also diese Flexibilität, ohne sich quasi immer schon zu committen, die schätze ich da schon stark drauf. Und was ich tatsächlich aber als für mich mittlerweile schon noch wichtigeren Punkt finde, wenn ich es nach außen mir anschaue, wenn ich zu Kunden gehe, ist einfach das Backend. Kirby ist halt ein System, das im Backend auch, und man merkt, da waren Leute drauf, die haben ein Auge für Design, die haben ein Auge für UI, für UX und sind in der Lage, irgendwie die Dinge so zu machen, dass sie sich gut anfühlen. Und tatsächlich ist das was ich bei vielen anderen CMS-Systemen einfach vermisse. Und natürlich kann ich immer sagen, viele Kunden haben da einen hohen Leidensdruck ja auch. Die arbeiten seit Jahren mit alten Systemen, die fühlen sich schlecht an und sind dann manchmal schon mit Kleinigkeiten auch zufrieden. Aber wenn man natürlich mit einem anderen Anspruch auf das Thema schaut oder auch andere Backends kennt vielleicht oder auch andere heutige Webplattformen, also jeder von uns nimmt ja auch diverse Plattformen im täglichen Doing irgendwie her, die auch eine gute Usability haben, dann will man vielleicht nicht mehr unbedingt akzeptieren, dass mein CMS sich irgendwie ja altbacken, kleinteilig, sehr, sehr technisch irgendwie anfühlt. Und da finde ich, macht Kirby
behäbig,
und behäbig natürlich auch in der Performance irgendwie. Und da macht Kirby, finde ich, immer den größten Stich tatsächlich. Und das finde ich auch die größte Weakness, die größte Schwäche irgendwie von anderen Systemen häufig, dass sie im Backend so ausschauen, wie wenn Techniker die einfach runtergebaut hätten, wo aber nie irgendwie auf die Usability geachtet wäre. Das sind eigentlich low-hanging fruits irgendwie, aber das hat Kirby eben sehr, sehr gut hinbekommen. Und da merke ich einfach, wenn du in einem Pitch bist, in einer Situation, wo du sagst, du stellst mir zwei, drei Systeme nebeneinander, dann kommt auch mal ein anderes Feedback, aber in vielen Fällen sehen Kunden oder sagen Kunden dann relativ schnell, das sieht ja ziemlich gut aus. Da können wir uns auf jeden Fall vorstellen, dass uns die Arbeit dann auch Spaß macht damit, was ja am Ende das Ziel natürlich auch sein soll bei so einer CMS-Implementierung.
Ich glaube auch, dass sich von früher zu heute die Einstellung auch von Kunden gewandelt hat. Also früher war es irgendwie so, okay, wir müssen schnellstmöglich irgendwelche Inhalte pflegen können. Egal wie das Ding jetzt aussieht, das muss einfach nur irgendwie schnell gehen, aber ich glaube, mit dem Wandel zu auch super gut aussehenden UIs, klar, CSS ermöglicht immer mehr und, dass das jetzt auch immer mehr Anforderungen wird, sogar auch das, auch in Anführungszeichen, das Backend gut aussehen muss, ne, und sich auch gut anfühlen muss, genauso wie die Webseite selbst. Also von daher, siehst du das auch so?
Absolut, ja, absolut. Und da kann man sich natürlich auch verlieren da drinnen in so einem Thema. Aber ich bin absolut auch der Meinung, dass das Usability eigentlich der Schlüssel ist. Weil was man immer auch bedenken muss, wir Entwickler, wir arbeiten zwar schon viel mit der Software, aber in vielen Fällen, auch wenn eine Webseite ein langlebiges Produkt ist, entwickeln wir das irgendwie, dann ist es irgendwie gelauncht und dann wird man vielleicht noch ein paar Features bauen. Aber wir arbeiten ja nicht den ganzen Tag mit dieser Software. Also wir programmieren irgendwie was damit, aber die Anwender, die in vielen Firmen ja jeden Tag auf dieser Webseite Content pflegen, die arbeiten jeden Tag damit. Und ich habe kein gutes Gefühl dabei, wenn ich eigentlich den Leuten, die in der Früh, wenn die einen Schreibtisch aufmachen, in ein System reinjage und wenn die dann schon eigentlich sagen, da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Und das ist eigentlich so der Clou ja dabei. Es soll ja Spaß machen und ich finde auch, das CMS wird dann immer mit der Agentur ja auch assoziiert. Da muss man schon was hinstellen, wo die Leute gerne reingehen und wo sie dann am Schluss ja auch die Möglichkeiten nutzen. Ich meine, viele Konzepte, die man macht, wenn du überlegst, da 1000 tolle Sachen zum UI, zum Aufbau, zu einem Modulbaukasten mit vielen Varianten und intelligenten Verknüpfungen und was auch immer. Wenn die alle super schwierig zum Konfigurieren sind, unmöglich zu nutzen sind, wenn ich immer das Manual neben aufmachen muss oder x Fehlerpotenzial
habe. Wenn es gibt.
Genau, wenn es überhaupt ein Manual gibt. ja, wer will denn da damit arbeiten? Und das muss man, glaube ich, immer auch bedenken. Und das wird häufig in so einem Agenturkontext nicht so stark gesehen, dass eigentlich der Softwareentwickler der wenigste Stakeholder ist auf dem CMS. Sondern eigentlich die Leute, die jeden Tag damit arbeiten, das sind die, um die es geht. Und deswegen ist das für mich in der Verkaufe immer, oder auch in so einer Außendarstellung immer der erste Aspekt, der entscheidend ist. Plus eben dieses Anpassen an die Domäne. Also dass ich sage, okay, welches Thema behandle ich hier eigentlich? Und wie schauen die Masken aus? Und es gibt viele Systeme, die dir dann einfach was aufdiktieren, wie sich das quasi zu verhalten hat. Aber ein System, das sich halt mehr adaptiert an die Domäne und an die Verhaltensweisen, Prozesse, die ein Kunde kennt, wird natürlich auch viel mehr Akzeptanz bekommen. Auch wenn es um Freigabeprozesse, Abstimmungsprozesse, Ownerships, was auch immer geht. Und darum geht es, glaube ich, am Schluss schon ganz stark in so einer CMS-Implementierung, diese Akzeptanz eben herzustellen.
Das fand ich einen sehr, sehr guten Gedanke, das auch so ein bisschen in den Fokus zu stellen, natürlich zu sagen, ey, naja, ich als Entwickler habe vielleicht auch Vorlieben vom CMS irgendwie, aber eigentlich ist die sogar zweitrangig, weil es geht um den, der es benutzt und kann der das verwenden für seine Zwecke, ist das zum einen auf ihn angepasst, was natürlich die Funktionalität vom CMS angeht, aber auch die Bedienbarkeit, also nutze das jeden Tag. Ja klar, dann will ich ihm jetzt vielleicht kein zusammengefriemeltes System dahinstellen, weil er wird gar nicht mitarbeiten. Und das bringt mich gerade zu der zweiten Frage. Ich sehe ganz oft Websites, die gar nicht gepflegt werden. Ne? Mhm. Geht dir bestimmt auch so. Gerade Kunden, die dann irgendwie sagen, ja, eigentlich haben wir da seit 5 Jahren nichts geändert. Und ich stelle mir tatsächlich die Frage, liegt es daran, Oder liegt es immer daran, dass die Personen, die dafür verantwortlich sind, gar keine Zeit haben? Oder liegt es vielleicht auch ein Stück daran, dass die Systeme nicht bedienbar genug sind, dass es eben zu kompliziert ist? Oh, ich muss jetzt eine Neuigkeit einpflegen. Ja, da geht ein halber Tag drauf irgendwie, kriegen wir noch gar nicht irgendwie hin. Ist viel zu aufwendig. Wie siehst du das? Hast du da im Gespräch mit Kunden auch so ein bisschen Feedback schon bekommen? Warum? Oder ändert sich da was, wenn du ein anderes System vorschlägst? Wie sind deine Erfahrungen damit?
Ja, ich denke, es ändert sich auf jeden Fall was, wenn man eben ein gutes System reinplatziert, das sich erstmal schon mal besser anfühlt. Das Zeitproblem zu lösen ist natürlich eine Herausforderung in dem Sinn. Je nachdem, wie halt eine Marketingabteilung, Produktmanagement, wie auch immer die Stakeholder sind, für wie sehr das quasi auch das Daily Business und die Haupttätigkeit quasi von diesen Menschen ist. Es gibt ja auch viele Leute im Marketing, die machen auch nebenher noch Anzeigenkampagnen und Kataloge und Branding-Projekte. Und dann gibt es natürlich auch größere Einheiten, wo es halt jemand dezidiert gibt, der eine Webseite pflegt oder verwaltet. Also das ist sicherlich der eine Aspekt. Und da finde ich schon einen entscheidenden Punkt zu sagen, okay, wie können wir diesen Leuten mehr Zeit quasi auch schenken und wie können wir das erreichen, dass sie sich weniger mit Brot-und-Butter-Themen beschäftigen müssen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein sehr, sehr aufwendiges Pflegekonzept, wo ich halt irgendwie an 20 Stellen was anpassen muss, dann nehme ich den Leuten natürlich potenziell Agilität und Speed aus ihrem Doing. Und das hat schon was mit der Backend-Usability und mit der Backend-Performance zu tun, aber aus meiner Sicht auch ganz stark mit den Content-Modellen und mit dem Pflegekonzept natürlich. Also wenn ich jetzt dieses News-Beispiel mal einfach nehme und sage, okay, ich pflege jetzt einen News-Beitrag ein, das ist vielleicht sogar relativ einfach noch erstmal, weil das ist mehr oder weniger ein Copy-Paste aus einem Word-Dokument oder so. Aber wie ist das, ein Bild da reinzubekommen? Wie aufwendig ist der Prozess schon mal? Wie schaut der Freigabeprozess dann dazu wieder aus? Und dann in der zweiten Instanz, was muss ich denn jetzt alles pflegen, weil ich ein neues News-Element habe? Muss ich auf der Startseite den Feed anpassen? Muss ich auf der Übersichtsseite irgendwas anpassen? Muss ich irgendwo auf Produktseiten dieses Ding wieder mit einbauen, weil es irgendwie verwandt ist dazu? Und da gewinnt dann natürlich ein starkes Content-Konzept und ein starkes Pflegekonzept, dass ich eben solche Feeds automatisch baue, dass ich irgendwie eine gute Taxonomie im Hintergrund habe, die irgendwie vielleicht auch Sachen automatisch ausrechnet. Und da finde ich, spare ich am Schluss mehr Zeit dann oft sogar dabei. Und da zeigt sich dann auch, wie intelligent eine Webseite sein kann. Weil das sind ja genau dann das, wenn du große Webseiten dir anschaust, dann merkst du irgendwann, du reist so durch die Zeit. Also irgendwie manche Bereiche sind irgendwie noch relativ alt und andere sind schon relativ neu und gut gepflegt. Und das kann man natürlich mit einem guten Modulbaukasten, mit einer guten Pflegestrategie und mit einem gut vernetzten Content auch ein Stück weit wieder lösen, das ganze Thema, indem dass man jetzt sagt, okay, ich muss mich um den Bereich von der Seite auch gar nicht mehr kümmern. Wenn ich hier Inhalt einpflege und den gut verschlagworte, den gut verknüpfe mit anderen Entitäten, dann steht das mehr oder weniger quasi von selbst. Aber das kommt natürlich auch wieder ganz stark darauf an, wie mein Content generell strukturiert ist. Also das geht natürlich nicht pauschal für alle Seiten, sondern das wird ja dann für je größer eine Seite ist, je spannender, sowas zu tun.
Genau. Und wie schafft man es da an der Stelle, diesen Spagat zwischen ich möchte alles pflegen und Automatismen nicht zu stark einzuschränken. Also praktisches Beispiel, es gibt häufig auch ja Kunden, die dann sagen, ja genau an der Stelle, jetzt möchte ich aber, dass das irgendwie anders ist. Genau an der einen Stelle. So, okay, gut. So, jetzt stehst du da, jetzt kann man natürlich hingehen, kann irgendwie beratend einschreiten und kann sagen, okay, pass auf, das ist hier alles automatisiert, wenn du das hier mit einer gewissen Taxonomie versehst, dann erscheint es ja auch hier und bla bla bla. Und dann heißt ja, aber jetzt müssen wir für eine Woche das mal highlighten an der Stelle. So. Und jetzt stehst du da als, ich nenne es jetzt mal Content-Architekt und denkst dir eigentlich, ja super, jetzt müssen wir hier eine Ausnahme schreiben, die vergisst am Ende wieder irgendjemand und dann hast du dasselbe Spiel an einer anderen Stelle. So, und dann bist du plötzlich wieder genau in diesem Trott, glaube ich, gefangen oder in diesem Modus, wo auf einmal der Content wieder unwartbar wird, weil es überall Ausnahmen hagelt. Also was wäre da deine Empfehlung, wenn Kunden mit so Spezialanforderungen kommen, wo du einfach genau weißt, okay, das wird schief gehen, das wird irgendwann, wird es uns auf die Füße fallen und der Kunde wird sich, der Clou eigentlich dabei, der Kunde ärgert sich am Ende ja selbst darüber und stellt dann vielleicht sogar die Rückfrage, ja, warum ist denn das jetzt hier so? Ja, das habt ihr vor einem Jahr so gewollt.
Ja, ich meine, das ist natürlich irgendwie der heilige Gral, ja. wo du im Vorfeld mit einem vom Pflegekonzept her natürlich auch ganz andere Wege gehen kannst. Also ich meine, natürlich kann ich sagen, ich mache jetzt komplett die Layout-Schiene quasi durch. Dann kannst du alles anpassen. Hast du aber nur Struktur da drin und du hängst quasi komplett an deinem Inhalt. Ich glaube, was man sich da überlegen muss, ist einfach eine gute Trennung zwischen eher strukturierteren Inhalten, wo ich ein Regelwerk in Kauf nehme, zum Beispiel einen Press Release. Ein Press Release würde ich heute sagen, okay, das hat bestimmte Felder, die ich definiere, und es hat dann nochmal einen Textinhalt. Und in diesem Textinhalt kann ich natürlich, oder schon einfach einen Inhalt. Und in diesem Inhalt kann ich natürlich Bilder einbauen, Texte, vielleicht auch mal ein Quote-Modul oder sonst irgendwas. Das ist aber das Maximum an Flexibilität, das ich hier zulasse. Und niemand wird bei einer Press Release jetzt jemals sagen können, ich möchte jetzt einen komplett anderen Aufmacher gestalten oder sonst irgendwas. So, das ist mal der eine Pfad, den man quasi da geht. Und da, denke ich mal, kommt es halt stark auf das Requirements Engineering an, zu sagen, okay, was definiert jetzt eine Pressemitteilung, was wollt ihr damit alles abdecken und was sind vielleicht auch Cases, die eine Ausnahme darstellen. Ich mache eine Pressemitteilung mit einer Partnerfirma zusammen, ich brauche einen zweiten Abbinder dafür, ich habe andere Ansprechpartner mit dabei, also solche Themen irgendwie. Oder ich muss mir einmal den Abbinder überschreiben aus irgendeinem Grund, weil ein besonderes Thema behandelt wird. Aber die kann ich noch ganz gut in strukturierte Daten packen und kann damit was tun. Und davon abgrenzen würde ich immer Seiten sehen, die eher in einem kuratierteren, in einem narrativeren Flow quasi stattfinden. Also wo ich sage, okay, hier entscheidet jemand bewusst, welche Module nacheinander kommen. Also es hat was mit Reihenfolge schon mal zu tun. Und diese Module werden dann auch in einer gewissen Form ausgeprägt. Und diese Seiten würde ich immer davon trennen. Und es kann natürlich jetzt Webseiten geben, die bestehen komplett nur aus so einer Seite. Und es kann Seiten geben, wo ich stärkere Mischformen habe oder wo ich auch solche Produkte, die bestehen nur aus strukturierten Daten. Wenn du quasi in dieser narrativen Ebene bist, dann kommt es halt, finde ich, auf den Modulbaukasten ganz stark drauf an, wie ich den auspräge. Und da gibt es aus meiner Sicht auch kein komplettes richtig oder falsch, weil ich das ja auch wieder ganz stark auf die Kundenanforderungen bauen muss. Aber was meine Erfahrung eigentlich ist, ist, dass ich da auch versuchen würde oder immer versuche, so eine gewisse Semantik reinzubekommen, aber das nicht mit der Semantik nicht zu übertreiben. Also es spricht nichts dagegen, ein Textbildmodul zu konzipieren zum Beispiel, aber es macht auch absolut Sinn, ein FAQ-Modul zu bauen. Weil ein FAQ-Modul hat vielleicht schema.org Sachen mit dabei und ein FAQ-Modul würde ich vielleicht auch mal gerne global in der Darstellung anpassen. Ich sage, jetzt gefällt mir das Akkordeon nicht mehr, ich hätte gern Tabs oder ich würde gern Filter drüber bauen. Dann würde ich schon für dieses FAQ-Modul in meinem Modulbaukasten eine gewisse Semantik definieren, wie das ausschauen soll. Und die dann
nicht Akkordeons, genau. Sondern das wäre das FAQ-Modul.
Genau. Ja. Und das ist aber, glaube ich, der Grad, den man da gehen muss. Also es spricht dann ja Umkehrschluss auch nichts dagegen, wiederum ein Akkordeonmodul zu haben, als Alternative, wo ich dem Redakteur die Möglichkeit gebe, ein Akkordeon rein aus dem Inhalt getrieben raus anzulegen. Und ich glaube, da muss man irgendwie die Möglichkeiten quasi richtig setzen. Das löst am Schluss auch nicht final das Problem. Wenn ich einem Redakteur jetzt nicht die Möglichkeit gebe, zum Beispiel eine Hintergrundfarbe von dem Modul anzupassen, dann würde er das nicht ändern können. Wenn der Redakteur jetzt auf der 500. Unterseite im 7. Modul plötzlich einen gelben Hintergrund möchte, dann habe ich eigentlich immer nur zwei Optionen. Entweder ich hack das irgendwie rein, was aus meiner Sicht auch nicht immer so schlecht ist, wie sich das anhört, oder ich erlaube global die Möglichkeit, die Hintergrundfarbe zu ändern.
Und dann haben wir wieder die Büchse.
Ja. Genau, und da glaube ich, kommt es ein bisschen auf die Planung an, auf das Commitment des Kunden natürlich. Und das ist immer das Thema, worauf lässt sich ein Kunde ja quasi ein? Wo kommt der Kunde her? Wie hat er bisher gearbeitet und was lösen wir quasi jetzt da irgendwie ab oder was prägen wir wieder neu? Und je nachdem kann es ja schon das höchste Gefühl sein, die Hintergrundfarbe anzupassen. Es kann aber auch eine brutale Einschränkung sein, wenn ich nur noch die Hintergrundfarbe anpassen kann. Und da, glaube ich, muss man immer versuchen, mit einer guten Lösung drauf zu gehen und dann vor allen Dingen den Kunden halt auch immer mitzunehmen. Das habe ich auch schon oft genug eben erlebt, dass ein Kunde erst ziemlich spät im Prozess des CMS erst überhaupt mal sieht. Ich meine, dann brauche ich mich auch nicht wundern. Der Kunde gehört ja auf die Reise mit drauf. Und am besten schon in irgendeinem Confluence-Dokument ein Konzept mal lesen, bevor ich was implementiere und dann in einer ersten Implementierung wieder Feedback sammeln und dann idealerweise schon parallel zu einer Entwicklung auch mit einer Einpflege vielleicht sogar zu starten, um da auch wiederum ein Gefühl zu bekommen und wiederum die nächsten Iterationen der Entwicklung quasi zu informieren. Genau, aber am Ende des Tages...
Das war, ganz kurz, das war tatsächlich auch mal ein Ansatz, den wir mal verfolgt hatten, wo wir auch gesagt haben, eigentlich wäre es doch super, wenn man eigentlich frühzeitig die Module zur Verfügung stellt, noch eigentlich gar nicht großartig die Webseite aufgebaut hat, aber der Kunde schon mal ein Gefühl bekommt irgendwie, um die Sachen zu pflegen oder einfach mal sieht, okay, was kann ich überhaupt für Eingaben machen? Ich meine, im Bestfall hätten wir sogar echte Daten am Ende, die wir dann plötzlich layouten können, die in der Ausgabe sehen. Wir sehen eigentlich sofort Ergebnisse bei der Umsetzung von irgendwas. Und eben nicht mit Lorem Ipsum Texte, sondern wirklich mit echten Texten. Aber dann merkt man auch häufig, dass, also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Kunde das so ist, aber dass es dann halt sehr schwierig ist, sich das vorzustellen. Also sprich, man erwartet dann irgendwie gefühlt als Kunde immer, dass man auch direkt den richtigen Output hat. Also weißt du, man bekommt diese Transformation zwischen strukturierten Daten und okay, am Ende sieht's ganz anders aus. Häufig gar nicht hin. Also welche Empfehlung hast du da vielleicht, um auch den Kunden da mitzunehmen? Ich meine, ich kann jetzt ja auch nicht irgendwie Clickdummy-mäßig was bauen und ja, so wird es am Ende aussehen und vertrau da drauf. Also wie nimmt man den Kunden da bei so einem Prozess am besten mit?
Ja, also was ich eben gelernt habe, auch die letzten Jahre, ist, wie wichtig ein Vorschau-Modus tatsächlich ist. Also irgendwie eine Möglichkeit für den Kunden, sich die Seite auch in der Vorschau anzuschauen. Weil diese Drittsicherheit, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, nimmt ab, je komplexer die strukturierten Daten quasi werden. Und je mehr Geschäftslogik du auch auf strukturierte Daten im Hinblick auf das Template baust, desto schwieriger wird es teilweise, das zu durchdringen, warum was genau passiert, wenn es dann in Richtung Ausgabe geht. Deswegen ist da aus meiner Sicht schon der Schlüssel, einen Vorschau-Modus bereitzustellen und eben zu sagen, okay, du kannst dir was hier eingeben, du kannst dir auf Vorschau klicken. Und im Story-Building war jetzt für mich tatsächlich der große Game-Changer, jetzt auch bei meinem letzten Projekt mit Kirby, wo wir jetzt ein Live-Preview quasi auch eingebaut hatten. Also wo ich quasi wirklich sagen kann, okay, du hast hier die eine Seite, wo du was erfasst und auf der rechten Seite findest du in Echtzeit quasi das Frontend. Und wenn du irgendwie drei Wörter schreibst, siehst du die drei Wörter in Echtzeit quasi im Frontend wieder repräsentiert. Und das ist aus so einer technischen Sicht, klingt das ja recht trivial dann erstmal auch, aber es war für die Leute, die gepflegt haben, war das ein neuer Tag plötzlich. Also es war eine komplett andere Welt, weil man quasi direkt sehen konnte, was passiert ist und man hat einen ganz anderen Spieltrieb dadurch auch freigesetzt in der Kreativität. Deswegen, ich glaube, sowas würde ich nie unterschätzen quasi. Und auch da wieder eine gute Backend-Einpflegemaske für strukturierte Daten ist natürlich auch entscheidend. Eine, die gute Hilfetexte hat, gute Labels hat, die auch klar macht, was passiert. Oder die Komplexität so weit wegnimmt, dass sie auch keinen mehr interessieren muss irgendwo an der Stelle. Genau, ich glaube tatsächlich, dass die Kombination mit dem Vorschau-Modus am Schluss der Schlüssel ist, gerade wenn ich in Richtung der Webseite schaue. Ich kann aber natürlich auch sagen, nö, dich hat nicht zu interessieren, wie die Ausgabe aussieht. Ich gebe dir hier eine strukturierte Maske. Du bist für eine Pressemitteilung verantwortlich. Du hast hier 5 Sachen zum Eingeben. Du hast 0 Fehler. Potenzial in dieser Maske, weil du eigentlich nichts falsch machen kannst, dann hat es dich an der Stelle auch nicht mehr zum Interessieren, wie das am Schluss rauskommt, weil wir alles quasi dann downstream quasi auch darum sich gekümmert wurde quasi.
Genau, da sind wir ja dann wieder bei deinem Thema Cross-Media irgendwie. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie strukturierte Daten habe, dann kann ich damit halt überall was ausspielen. Wenn man natürlich jetzt sagt, okay, ich pflege gerade einen Text für die Webseite, dann ist man da halt schon auch sehr Website-fokussiert in dem Moment und baut vielleicht auch seine Inhalte eher nicht mehr so strukturiert auf, wie man es vielleicht machen könnte. Also ich meine, ich glaube, man unterschätzt das auch häufig als Anwender von einem CMS, wie mächtig sowas eigentlich am Ende sein könnte. Also sei es irgendwie Snippets rauszuziehen, sei es irgendwie Bilder zu beschreiben, sei es irgendwie SEO mit zu optimieren durch seine Texte und. Also da kommt ja echt viel zusammen.
Absolut, ja. Und die Komplexität wird immer auch noch größer. Und dann kommt es ja auch wieder auf das Layout an, das du bespielen möchtest. Und plötzlich hast du ein Riesenpaket an Bildattributen, die du noch steuern willst, Verlauf, aus welcher Richtung kommt der Verlauf, den du darauf legst, die Caption in das Bild, ja, Fokuspunkte, ja. Genau, Varianten für verschiedene Größen, Videovarianten, also da kann man sich ja dann alles Mögliche wieder ausdenken. Genau, ein anderer Ansatz, den ich auch schon gegangen bin, wenn ich schon weiß, dass ich quasi an dieser Ausnahme entlang arbeiten muss immer, aber trotzdem quasi der Kunde am Schluss eigentlich relativ strukturiert pflegen möchte und ich ihm nicht einen fully blown InDesign ins CMS bauen möchte, also so einen Elementor-mäßigen Mega-Editor, wo du quasi das ganze CSS nochmal einmal durch konfigurieren kannst, dann kann es natürlich auch ein guter Ansatz sein, geplant Frontend-Code zu injecten. Also sprich, ich gebe dem Redakteur eine Möglichkeit, gut Dinge zu erfassen, die funktionieren, und ich nehme quasi in Kauf, dass eine bestimmte kuratierte Seite erst dann wirklich lebt, wenn ein Frontend-Entwickler noch mit Code drüber geschossen hat. Und wenn man sowas architektonisch richtig einplant, ist das auch, finde ich, ein relativ smarter Ansatz erstmal. Weil ich vielleicht die 90% gut gelöst bekomme, ohne das Backend viel komplexer zu machen. Und bei den 10%, wo man sagt, das ist eine ganz besondere Landingpage, hier will ich ein Mega-Scrolly-Telling bauen, hier will ich den Effekt erreichen, was auch immer, für den nehme ich ja sogar in Kauf, dass ich zur Agentur muss, zum Entwickler muss, weil die müssen vielleicht ja auch ein Konzept dafür machen. Die würden vielleicht irgendwas Besonderes dafür sich überlegen, kreativ erarbeiten. Und wenn ich dann quasi ein Framework habe, das es mir ermöglicht, für diese Seite, wo auch immer, headless, nicht headless, im PHP, ist völlig egal, wie ich das technisch gerade löse, irgendwie Custom CSS, Custom Selektoren, vielleicht auch Custom Markup sogar einzuführen, dann bin ich natürlich auch fein raus an der Stelle, weil dann kann ich quasi alles abdecken und kann immer so ein bisschen situativ entscheiden, ob eine neue Designanforderung quasi in den Core geht, also sprich in Teil der Einpflegemaske wird, oder ob ich die quasi sage, das ist jetzt eine Einzelentscheidung, die ist jetzt Teil dieses Custom CSS, das ich da quasi einführe.
Auch sehr spannend, ja.
Ja, ich würde mir wünschen, dass das mehr so denken würden, weil oft sieht man nur diesen Ansatz A oder B, ne? Wie du gerade gesagt hast, da gibt es dann Leute, die haben halt irgendwie Elementor aus WordPress irgendwie am Start oder so, und dann denke ich mir auch jedes Mal, welcher normale Mensch in Anführungszeichen kommt mit dieser Komplexität dann auch klar, gerade wenn er irgendwie auch einzelne Stile so feingranular irgendwie setzen kann. Und am Ende soll es auch noch gut aussehen und zum Branding passen. Also aus meiner Sicht muss da ein Profi ran. Das geht sonst schief. Ja, ist meine Meinung. Ja, ich bin auch eher der Freund, halt einfach für den Redakteur, dass er quasi klar Flexibilität hat, aber auch nicht überfordert wird mit Designentscheidungen, weil woher soll er die treffen? Im Endeffekt läuft er dann eher die Gefahr, vielleicht eine falsche zu treffen als eine richtige, die der Brand eher schadet. Und ja, lass doch am Ende den Profi das machen. Lass den doch nochmal drüber gucken. Wir haben das jetzt inhaltlich vielleicht vorbereitet. Jetzt fehlt uns eben ein bisschen ja Magie. Wir wollen vielleicht irgendwie eine besondere Farbgebung auf der Seite haben, damit die sich abhebt. Gibt's den Profi und lass den nochmal ein bisschen diese Magie, auch den Feenstaub da irgendwie drauf machen. Finde ich tatsächlich sehr gut. Also ich würde mir wünschen, dass das viele so denken würden, weil ich halte das auch für einen schlauen und klugen Ansatz, der sowohl ja dem Unternehmen hilft, als auch der Agentur, sich nicht zu ärgern über, was haben sie denn jetzt schon wieder gemacht, der Kunde? Jetzt kann man es ja gar nicht mehr maintainen oder so, ne? Also die Situation soll ja irgendwie auch nicht
entstehen. Also das ist ja auch ein guter Punkt, Dominik, den du da sagst. Also Maintainability ist ja auch ein Riesending. Irgendwie, wie soll man denn jetzt nachträglich irgendwie ja, pflegen, ja, wenn ich jetzt irgendwie keine Möglichkeit habe zu sehen, okay, da wurde jetzt Code eingepflegt oder da gibt es jetzt irgendeine Ausnahme mit irgendeinem If-Statement hardcoded oder irgendwas, dann ist natürlich so ein Codeblock ganz nett, weil dann siehst du ganz klar, okay, auf folgenden Seiten sind Codeblocks im Einsatz, die kann ich mir jetzt mal anschauen und kann mal gucken, was da eigentlich für Code hinterlegt ist. Und das kannst du dann halt auch refactoren, wenn du jetzt oder relaunchen am Ende, wenn er natürlich jetzt überall Inline-Styles in irgendeinem Editor drin hast, ja, dann gute Nacht. Da bist du halt dann irgendwie raus.
Ja. Ja, und dieser Content ist ja eigentlich auch tot. Also der ist ja quasi da drin gefangen.
One-Time-Content, ja.
Genau. Und das, glaube ich, muss man sich auch immer gut überlegen, baue ich eine Wegwerf-Webseite oder investiere ich heute extrem viel Aufwand auch in die Content-Migration und soll dann schon langfristig wieder halten, das ganze Thema. Dann finde ich, muss man es relativ fern vom Layout auch bauen. Weil jede Entscheidung, die du heute triffst in meinem Layout, ist vielleicht in einem halben Jahr schon wieder obsolet. Aus verschiedensten Gründen. Die können intern sein, die können vom Markt kommen, die können vom Geschmack kommen, was auch immer, von Stakeholdern kommen. Und alles, wo du irgendwie gesagt hast, oh, ich habe jetzt hier drei Spalten und in der ersten Spalte habe ich ein Textmodul und dann noch meine Headline und ein Bild drunter, ist potenziell eine Riesengefahr für das, wie sich der Content auch nachhaltig quasi dann entwickeln kann. Und dann hast du entweder ein Team, das sich um sowas kümmern kann und solche Dinge dann auch quasi wieder migrieren, umstrukturieren und so weiter kann. Oder du hast halt eben sowas, wo du sagst, du gehst halt über das Template quasi drauf und sagst, okay, die drei Spalten, die hier waren, die waren vielleicht mal gut. Jetzt gefällt uns ein Tab-Modul besser, weil wir meinen, das konvertiert anders. Dann hängt es aber eher an der Struktur quasi. Aber ich bin mittlerweile schon natürlich auch an dem Punkt, wo ich sage, man darf sich da nicht zu sehr verkopfen. Man muss halt irgendwie versuchen, da einen guten Weg zu finden und vor allen Dingen auch zusammen mit dem Kunden diesen Weg halt eben zu finden. Und dann situativ ein Stück weit zu entscheiden, was jeweils der beste Ansatz irgendwie sein kann.
Hast du da spezielle Tools im Einsatz, wo du sagst, du planst irgendwie den Content oder du planst es auch mit dem Kunden gemeinsam in irgendwelchen Tools oder so? Oder ist das tatsächlich etwas, wo du sagst, okay, das ist dann wirklich im CMS halt eine Arbeit oder keine Ahnung?
Ja, also ich finde schon, dass man sowas vorher einmal mehr auf einem Board oder so machen kann. Ich meine, es gibt Kunden, da kann man dann einen schönen Workshop aus sowas stricken, wenn ein Kunde inhaltlich da schön mit reingeht. Weil häufig der Kunde ja auch der Domänenexperte ist. Also ich meine, das ist ja auch das Thema, wenn du...
Immer, oder?
Eigentlich sollte immer der Kunde der größere Domänenexperte sein, genau. Weil da muss das Wissen ja auch irgendwie herkommen im Sinne von, wie ist mein Produkt strukturiert, wie ist mein Content irgendwie strukturiert. Und nicht in jedem Fall hast du ja quasi schon den Vorgänger der zu relaunchen Webseite gemacht. Also in vielen Fällen lernt man das, den Kunden ja auch dadurch kennen. Deswegen finde ich so eine Content-Modellierung oder Content-Architektur immer auch einen guten Workshop-Aufhänger. Und wenn nicht, dann würde ich immer auf jeden Fall dazu tendieren, das vorher einmal aufzuschreiben, sei es jetzt in irgendeiner textlichen Doku, in irgendeinem Wiki oder sowas, oder auch in irgendeinem Draw.io oder irgendeinem Balkendiagramm oder irgendeinem Verbindungsdiagramm, wo man einmal mal kurz quasi das versucht zu skizzieren und dann natürlich auf verschiedenen Ebenen. Ja, es gibt ja ganz oben gibt es irgendwelche Entitäten, die Abhängigkeiten zueinander haben. Das ist mal so die oberste Flughöhe und dann kann man natürlich Zug um Zug tiefer reingehen und sagen, im Press Release hängt jetzt noch ab von der Taxonomie und von dem Produkt und von der Person und was macht jetzt dann wiederum die Person quasi aus und von was hängt das wiederum ab und das kann natürlich verschiedene Flughöhen, aber in vielen Fällen find ich schon sehr spannend, so dass die oberste Flughöhe mit dem Kunden zusammen auch stark zu arbeiten. Genau, und auf keinen Fall zu früh ins System zu wechseln. Da ist natürlich dann sowas wie Kirby erstmal verlockend, wenn das sehr schnell geht. Aber auch da bringt es nichts, drei Tage eine Architektur zu bauen oder von mir aus auch nur einen Tag, wenn man vorher niedrigschwellig in irgendeinem Dokument was aufschreiben könnte und dann schon Feedback dazu bekommen kann.
Ja, da sind wir auch wieder bei dem Punkt eigentlich. Ich glaube, man kann es nicht mit jedem Kunden machen. So sage ich jetzt mal, weil das auch wieder diese Abstraktion ist, die man ja leisten muss. Man muss sich dann vorstellen können, da geht es ja wirklich erstmal um Content Modeling, wie verbinde ich die, wie sind die abhängig, was für Felder haben die. Und ich glaube, da muss man auch ganz stark gucken, gibt es da jemanden beim Kunden, der mir da überhaupt erstmal folgen kann und so ein Konzept mit mir gemeinsam auf der Ebene erarbeiten kann, ne? Wenn es das gibt, würde ich auf jeden Fall sagen, ja, auf jeden Fall so machen, weil dann merkt man ziemlich früh auch, in welche Richtung das gehen soll und wo vielleicht nochmal drüber nachgedacht werden sollte und so weiter und so fort. Und hat auch ziemlich schnell ja dann klar, für Kirby jedenfalls, wie muss ich denn das eigentlich jetzt aufbauen von der Entwicklung, was ist denn vielleicht als erstes dran, was sollte man mit Priorität angehen und so weiter und so fort. Das zählt da ja, zahlt da alles irgendwie drauf ein. Und ich finde das immer spannend, weil ich sehe, dass so das Content Modeling ist eigentlich so der kniffligste Part bei der ganzen Geschichte, weil.
Und der unterschätzteste Part.
Ja, genau. Also vor allem als Agentur weiß ich nie so im Detail wie natürlich mein Kunde, was der überhaupt für Inhalte hat, wie seine Zielgruppe vielleicht tickt. Das weiß eigentlich der Kunde ja besser als ich, ja, würde ich behaupten. Ja, ich muss den aber trotzdem dahin führen, dass der mir erstmal diese Infos alle gibt, damit ich wiederum für ihn ja dieses Content Model entwickeln kann, sagen, du brauchst eigentlich genau das, weil das ist deine Anforderung an der Stelle. Und ich merke aber auch ganz oft, dass Kunden gar nicht bereit sind, auf so einem Level zu arbeiten, weil die dann sagen, ja, zeig doch mal ein Design, ja, wie sieht's denn jetzt aus? Also es gibt ganz oft andere Punkte, die wichtiger erscheinen als das Thema Content an der Stelle oder auch Content Modellierung. Wie siehst du das? Was sind deine Erfahrungen da?
Ja, ich denke, es kommt natürlich einerseits immer stark auf den Kunden an und auch auf die Art des Projektes, die man macht. Aber natürlich gehe ich das auch mit und ich würde jetzt auch nicht mit jedem Kunden einen technischen Datenbank-Modellierungsworkshop machen, weil da muss man, denke ich, schon aufpassen. Aber was ja das Spannende an dem Content-Modell ist ja, dass es so hyperstrategisch erstmal ist. Und was ich schon gute Erfahrungen damit gemacht habe, ist, sowas quasi aus einer Informationsarchitektur abzuleiten. Und da würde ich an den Kunden immer versuchen mitzunehmen. Also wenn ich mal irgendwie versuche, einen Bauplan meiner Webseite zu machen, dann ist ja so ein Navigationskonzept, so eine Informationsarchitektur einer der ersten Building Blocks, die du mal irgendwie versuchst aufzupinseln. Und in vielen Fällen ist es vielleicht auch schon das Maximum, was ich dem Kunden dann zumuten würde, wo ich sage, du, wir haben jetzt mal gemeinsam strukturiert, wie denn die Navi ausschauen soll. Und auf diese Reise würde ich schon gern jeden Kunden mitnehmen wollen irgendwie. Ja. Auch weil da ja viele Meinungen oft schon existieren und weil sich da auch die Beratungskompetenz der Agentur ja auch ganz stark zeigt. Also da kann ich ja viel jetzt richtig oder falsch machen, aber da ist ja auch unsere Expertise gefordert im Sinne von, was ist denn Best Practice? Was sind vielleicht irgendwelche Pattern, die du nicht verwenden würdest? Und wenn du von der Informationsarchitektur her kommst, dann hast du ja schon mal einen groben Plan an Seiten, den du vor dir liegen hast. Und dann muss man überlegen, wie weit gehe ich da mit dem Kunden jetzt noch mit? Und sage, jetzt markiere ich mir die Seiten noch schon mal noch Typen oder ich erkenne schon mal irgendwo, da liegt ein Topf strukturierte Daten oder da muss irgendwas automatisiert produziert werden. Und da würde ich jetzt auch immer situativ auf den Kunden entscheiden und auf das Projekt, das ich gerade vor mir habe. Da gibt's einfachere, mittlere Projekte, wo ich sagen würde, komm, das nehme ich mir mit, das machen wir so, wie wir das jetzt handwerklich uns vorstellen. Aber es gibt natürlich auch viele Projekte, wo die Komplexität eigentlich das schon fast erzwingt, dass ich den Kunden da mitnehmen muss. Weil es gibt fast nichts Schlimmeres, als wenn das dann zu stark von der Agentur entschieden wird, der Kunde die Komplexität auch nicht mit durchdringt und dann schlussendlich mit einem System dasteht, das er nicht verwenden mag, weil er nicht versteht, warum das eigentlich so komplex ist. Und da muss man, glaube ich, schon dann gut schauen, dass der Kunde Teil dieser Reise wird, weil am Schluss wird der Kunde dann in einem komplexen Setup auch sonst nie verstehen können, warum Pflegesachen sich so und so verhalten, wie sie es gerade tun. Aber genau, ich glaube, man muss immer gut überlegen, habe ich gerade ein kleines Projekt, ein mittleres, ein größeres, was ist die Komplexität, was ist die Domäne, wie ist der Kunde unterwegs. Ich habe tatsächlich die letzten Jahre über auch erlebt, dass Kunden immer technischer werden. Das ist zumindest eine Erfahrung, die ich häufiger mache. Es war früher unvorstellbar, mit Kunden über Course-Probleme oder Formular-Submissions oder APIs zu sprechen. Das waren Begriffe, die hat kein Kunde jemals irgendwie mitgehen können. Heute ist das bei vielen Firmen total normal natürlich, weil dieser Digital-Marketing-Anteil einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat.
Ja. Das war doch jetzt mal eine gute erste Dreiviertelstunde, würde ich sagen. Und ich glaube, wir haben da noch ein bisschen was in petto. Das würden wir aber, glaube ich, jetzt noch in die nächste Folge mit reinschieben. Und ich würde an der Stelle jetzt hier mal einen Cut machen. Auch wenn wir ein bisschen im Flow sind, den durchbrechen wir gleich mal ein bisschen. Und wir bedanken uns auf jeden Fall schon mal bei dir für Folge Nummer 1 und hoffen, dass du bisher ja dich wohlfühlst bei uns und du genauso viel Spaß hast wie wir.
Absolut, gerne.
Ja, bis gleich.
Bis dann.